Herzlich willkommen zum ersten Talk in dieser Nachmittagssession. Vortragen wird Ludwig Faber von der Uni Düsseldorf, und zwar zum Thema, ob die Wissenschaft immer wieder hier meint.
Okay, wie gesagt, es gibt ein Handout. Und die Folien, die hier einen Stern haben, sind auf dem Handout. Gut, in meinem Vortrag möchte ich den wissenschaftlichen Realismus verteidigen gegen die pessimistische Metainjektion. Zunächst eine Folie Überblick. Unter wissenschaftlichem Realismus verstehe ich Position, den Schluss, dass wenn eine Theorie erfolgreich ist, dann ist sie annähernd wahr. Also wissenschaftliche Realisten betrachten unsere gegenwärtig besten Theorien und sind beeindruckt von ihrem Erfolg und meinen, deswegen sind die annähernd wahr. Und das Gegenargument, das ich hier betrachte, ist eben die pessimistische Metainduktion, und die besteht in einem Hinweis auf die Wissenschaftsgeschichte, und der Hinweis ist, die ist voller Gegenbeispiele. Lauter Theorien, die erfolgreich, aber falsch widerlegt sind. Also direkt Gegenbeispiele gegen den Schluss von Erfolg auf die Wahrheit. Und meine Gegenstrategie wird dann sein, zu sagen, dass Erfolge in Graden daherkommen, dass es Erfolgsgrade gibt und dass diese Gegenbeispiele nur relativ geringen Erfolg genossen und unsere gegenwärtig besten einen sehr viel höheren. Also das ist der Plan. Vier Teile. Erster Teil nochmal ausführlicher, die Position und dieses Gegenargument. Also wissenschaftlicher Realismus war dieser Schluss. Und in diesem Schluss kommen also drei Begriffe vor, ja, wahr, annähernd wahr und Erfolg. Zu den ersten zwei Begriffen, annähernd wahr und wahr, will ich nichts sagen. Also kann man natürlich auch einen ganzen Vortrag viel mehr dazu sagen, aber das ist nicht das Thema. Zum Begriff des Erfolges sage ich ein bisschen was. Den verstehe ich hier so, dass eine Theorie erfolgreich ist, wenn sie halt hinreichend viele wahre Vorhersagen gemacht hat. Und keine signifikanten falschen. Also hinreichend viele Vorhersagen mit der Beobachtung übereinstimmen. Keine signifikanten falschen. Also Theorie kann ein paar Anomalien aushalten, ohne gleich widerlegt zu sein, aber wenn die halt irgendwie akkumulieren oder signifikant sind, dann ist sie widerlegt und nicht erfolgreich. Ja. Mal so ganz vage erstmal. Okay, und dann wenden wissenschaftliche Realisten diesen Schluss auf unsere gegenwärtigen besten Theorien an, und die sind sehr erfolgreich, und Modus ponens und so, dann sind sie wahr. Im Folgenden wird sich ab Realismus durch wissenschaftlichen Realismus und wahr statt annähernd. Das sind die Positionen. Und noch ein Wort zur Abgrenzung. Also in der Philosophie gibt es ja eine Reihe von Realismusdebatten. Ja. Und die Mutter aller Realismusdebatten ist ja wahrscheinlich über die ganze Außenwelt, die existiert und geistesunabhängig existiert. Darum geht es hier nicht. Hier geht es nur um Theorien. Was Theorien über die Konsenswelt hinaus behaupten, ob wir die glauben sollen, wenn sie gut bestätigt sind oder so. So, das Gegenargument, also wie schon angedeutet, ist der Hinweis, dass es lauter Theorien gab, die erfolgreich waren und akzeptiert wurden von Wissenschaftlern, aber dann eben widerlegt wurden. Und das sind Gegenbeispiele. Und so wird die pessimistische Metainduktion heute meistens aufgezogen oder oft jedenfalls. Da haben wir Hinweise. Man kann sie auch anders aufziehen, aber das ist schon eine wichtige Art. Und hier ist die berühmte Liste von Lorden von solchen Theorien, ja. Also gehe ich jetzt nicht durch, aber die berühmtesten sind, die meist diskutierten sind da Phlogiston und kalorische Flüssigkeit und hier Äther. Gibt es alles nicht, denken wir heute. Ja. So, dann nochmal mein Ziel. Ich möchte also diesen Schluss vom Erfolg auf die Wahrheit verteidigen oder so modifizieren, dass er nicht mehr dominiert wird durch diese Gegenbeispiele. Und in einer Hinsicht ist das Ziel bescheiden, nämlich ich will nur wirklich den Realismus verteidigen und zwar aus einer realistischen Perspektive. Und das heißt, aus realistischer Perspektive, das soll heißen, ich setze also vor allem den Begriff des Erfolgs nämlich so an, wie halt Realisten es typischerweise tun, ohne mich darum zu kümmern, was Antirealisten, was die so für Begriffe des Erfolgs haben oder nicht haben. Also, der Begriff des Erfolgs. Und ich habe ja schon kurz gesagt, was ich darunter verstehe, also wahre Vorhersagen, bestandene Tests. Und ansonsten möchte ich den Begriff relativ allgemein lassen, ja. Und zwar deswegen, weil ich möglichst viele Realisten einfangen will, sozusagen. Und weil das, was ich dann auch vorführe, weil das aushält, also da braucht man nicht viel präziser sein beim Begriff des Erfolges. Aber also, ich möchte schon, dass er mitmeint oder mit erfasst so Standardideen der Bestätigung oder der Stützung von Theorie durch Beobachtung. Ja, das soll irgendwie auch. Der Begriff des Erfolges soll einigermaßen gleichbedeutend sein mit Begriff der Bestätigung und Stützung durch Evidenz. So, und dann ist auch klar, dass der in Graden daherkommt, dass eine Theorie mehr oder weniger wahre Vorhersagen gemacht haben kann, die verschiedene Qualität, also mehr oder weniger gut sein können. Ja. Das ist dann auch schon der zweite Teil, die Hauptthese. Und damit ist plausibel, dass Theorien im Allgemeinen immer mehr Erfolg haben, wenn sie nicht widerlegt werden. Weil mehr Beobachtungen gesammelt werden, mehr Experimente gemacht und so weiter. Und dann ist jetzt der Ausgangspunkt meiner Gegenstrategie gegen die Definition ist diese Beobachtung, dass praktisch alle Beispiele von solchen erfolgreichen, aber widerlegten Theorien, die in der philosophischen Literatur diskutiert werden, sind älter als 70 Jahre. Also praktisch vor dem Zweiten Weltkrieg, ja. Das ist einigermaßen willkürlich hier, die 70 Jahre natürlich, aber Zweiter Weltkrieg ist so ein bisschen ein. Und zwar alle Theorien auf Lorenz Liste sind älter als 100 Jahre. Und der hat schon die meistdiskutierten eigentlich auf seiner Liste. Und dann Kyle Stanford zum Beispiel hat auch nochmal drei Beispiele, die sind auch älter als 100 Jahre. Okay, das war also der Ausgangspunkt. Deswegen wurde die folgende Definition: die Theorie nämlich halt, wenn sie eben vor mehr als 70 Jahren erfolgreich war. Und diese Definition die bezieht sich eher auf Theoriestadien, eigentlich Theorie zu gewissen Zeitpunkten. Also Evolutionstheorie vor dem Zweiten Weltkrieg ist alt, ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie neu oder nicht alt. Neu habe ich nicht gehört. Also ein bisschen ungenau, aber ich glaube, es ist jeweils klar, was das gemeint ist. So, und dann kann ich die Hauptthese formulieren. Die Hauptthese ist, dass unsere sogenannten besten Theorien einen viel höheren Erfolg genießen als alle alten Theorien. Und ich werde auch so reden, dass ich sage, unsere gegenwärtig besten Theorien genießen einen sehr hohen Erfolg und die alten Theorien allerhöchstens einen mittelmäßigen Erfolg. Und wobei ich mit mittelmäßig meine schon auch echt, dass sie wirklich erfolgreich waren, ja? Hinreichend, dass sie akzeptiert wurden von Wissenschaftlern und so. Also nur vergleichsweise mittelmäßig hier. Die besten unter denen. Gut. Und dann ist klar, worauf das hinausläuft, das deute ich jetzt nur kurz an, dass man den Realismus modifiziert und nur den Schluss macht vom sehr hohen Erfolgsgrad auf Wahrheit. Ja. Das sage ich später noch ein bisschen mehr dazu. Und jetzt, wie ich das also belegen will, da gibt es ein Handout, ist, indem ich sage, da gab es einen belegen möchte. Ganz ausführlich jetzt, dass es einen Erfolgsschub gab in den letzten Jahrzehnten für die besten Theorien, einen riesigen Anstieg an Erfolg für die besten Theorien. Ja. Einen großen Erfolgsschub. Das soll jetzt gezeigt werden. Und bevor ich das machen kann, brauche ich noch ein paar mehr Beispiele, was ich zu unserem Gegenwart besten zähle. Also ich sage mal nur die ersten drei, dann Periodensystem, Elemente oder was dann Hauptsache drin steckt. Und ich verwende den Begriff der Theorie relativ weit. Evolutionstheorie, alle Organismen haben gemeinsame Vorfahren, Fixsterne sind wie unsere Sonne, das ist was aus der Astronomie und so weiter. Keine Beispiele aus der Grundlagenphysik, weil ich glaube, da gibt es besondere Probleme. Ja. Da hat der Realist zusätzliche Probleme und das sollte man also besonders behandeln. Aber ich denke, der Realist hat schon einen großen Schritt vorwärts gemacht, wenn er sowas hier alles, oder eigentlich den großen Schritt gemacht, wenn er das alles verteidigen kann. Die Grundlagenphysik benutzen. Okay. Also was ich natürlich nicht behaupte, ist, dass alle unsere Theorien heutzutage schon ausgezeichnet und bestätigt sind. Also unsere gegenwärtig besten sind vielleicht nur ein kleiner Teil von allen, die wir heute betrachten. Also es ist klar, dass es die ganze Forschungsfront gibt mit offenen Fragen oder mit Hypothesen, die nur ein bisschen bestätigt sind. Ja, vielleicht sind es ja viel mehr. Und viele Fragen werden sicher auch nie beantwortet. Also hier geht es wirklich nur um die besten, besten Theorien. So, und jetzt soll es also gezeigt werden mit dem Erfolgsschub in den letzten Jahrzehnten. Und das möchte ich mit 5 Indikatoren des Erfolgs zeigen, die nicht Indikatoren des Erfolgs. Erste ist ja indirekt, wissenschaftliche Arbeit. Das soll das sein, was Wissenschaftler so ganzen Tag tun, was relevant ist hier, Beobachtungen sammeln, Theorien konstruieren und sowas. Und dann ist es plausibel, dass das ganz grob gemessen werden kann durch die Zahl der Wissenschaftler und die Zahl der Veröffentlichungen. Und was da eben zu beobachten ist, ist, dass die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in den letzten Jahren, Jahrhunderten sich alle 15 bis 20 Jahre verdoppelt. Ja. Das ist der Solarpreis in den 60er Jahren, aber in den letzten 40 Jahren auch genauso. Und so ähnlich für die Zahl der Wissenschaftler, wo wir Daten haben. Also so ganz grob. Das Schöne ist, ich kann immer ganz grob bleiben hier. Also braucht man keine Details von Publish und Perish und sowas. Oder dass dies alles ein bisschen ungenau definiert ist. Das ist alles egal, weil es ein enormes Wachstum ist. Das heißt dann eben für die wissenschaftliche Arbeit, dass ich in den letzten 20 Jahren, wenn man eine Verdoppelungsrate von 20 Jahren hat, in den letzten 20 Jahren wurde die Hälfte aller wissenschaftlichen Arbeit gemacht und der Rest davor. Und in den letzten 40 Jahren wurden 3/4 aller wissenschaftlichen Arbeit gemacht und der Rest davor. Also. Und die Idee ist dann von diesem ersten Indikator, dass eine wissenschaftliche Arbeit zu mehr Beobachtungen und Vorhersagen führt. Also zu mehr Tests der Theorie und dann werden die bestanden werden, zu mehr bestanden, zu mehr wahren Vorhersagen und damit zu mehr Erfolg. Das ist die Idee. Die ist natürlich grob, wie oft gilt sie nicht. Viele Disziplinen haben wir natürlich sofort noch ein Gegenbeispiel, wo viele wissenschaftliche Arbeit nicht zu hören, nicht zu erfolgreichen Theorien führt. Ja. Aber in den besten Fällen, für die besten Theorien, die uns interessieren, ist es zumindest nahegelegt jetzt in diesem ersten Indikator. Der erste Indikator soll auch mehr zeigen oder mehr auch erklären, warum die anderen Indikatoren dann so stark wachsen. Also die anderen Indikatoren, die haben jetzt direkt Beobachtungen und Vorhersagen, was direkt relevant ist für Erfolg. Ja. Also, nächste ist Rechenkraft und dann Datenmenge, Datenvielfalt, Datenpräzision. Zunächst Rechenkraft. Rechenkraft braucht man, um Vorhersagen herzuleiten aus Theorien, insbesondere in den physikalischen Wissenschaften. Also wenn es mathematisiert ist, wenn es eine Gleichung ist, die muss man lösen, das passiert meistens numerisch, braucht man Rechenkraft. Und naja, wie Sie alle wissen, gibt es da eine Verdopplung alle 2 Jahre in den letzten 60 Jahren oder so. Also einen enormen Anstieg. Natürlich gibt es auch darum bessere Methoden, um Gleichungen zu lösen und auszurechnen. aber das ist schwer zu quantifizieren. Also die Hardware vor allem, die hat da. Und das bedeutet eben, dass die Fähigkeit von Wissenschaftlern, Vorhersagen zu produzieren aus solchen Theorien, heute viel besser ist als vor 50 Jahren. Ja, ein Riesenunterschied. Okay, also Vorhersagen, wie gesagt, das ist die eine Seite für einen Test von einer Theorie. Ja. Die andere Seite ist dann Daten und wenn die übereinstimmen, hat man Erfolg. So, bei Rechenkraft kann man relativ allgemein bleiben, weil Rechenkraft auch unabhängig vom Inhalt ist. Bei Daten muss ich mehr auf Beispiele dann schauen. Also die Datenmenge in den letzten Jahrzehnten, oft ist die gewachsen proportional zur Wissenschaftler in vielen Disziplinen. Hier mal ein Beispiel, das ist die Zahl der, also die obere Kurve ist hier relevant. Das ist in den letzten 180 Jahren die Zahl der gefundenen Fossilien einer bestimmten Art. Welche Art ist egal? Weil das gilt für alle Arten von Fossilien. Und da gibt es eben auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren einen enormen Anstieg. Also selbst in den letzten 10 Jahren gibt es einen riesen Anstieg. Neulich war da ein Artikel über Tyrannosaurus Rex, was man da alles nur in den letzten 10 Jahren durch neue Fossilien herausgefunden war, hat es also viel mehr als alles davor. Okay, also da ist plausibel, dass es ungefähr proportional ist zur Zahl der Wissenschaftler. Ja, viel mehr Wissenschaftler, dann können die auch mehr Fossilien sammeln, also grob. Hängt auch mit anderen Sachen zusammen natürlich. Und das ist dann zum Beispiel für die Evolutionstheorie relevant. Das ist natürlich eine Art von Evidenz für die Evolutionstheorie, neben vielen anderen Arten von Evidenzen. Nicht, dass die Evolutionstheorie vor 50 Jahren besonders wirklich dastand, aber mir geht es ja darum, nochmal so einen extra Schub zu zeigen, ja, dass das wirklich nochmal ganz stark angestiegen ist. Obwohl es vorher schon ziemlich gut dastand. Gut. In vielen anderen Disziplinen sammeln wir heute automatisch Daten, Wissenschaftler. Da gibt es Sensoren, die wurden immer billiger herzustellen und können massenhaft hergestellt werden. Und die Festplattenkapazität steigt auch in den letzten 10 Jahren, ist enorm gestiegen. Da haben wir jetzt in den letzten paar Jahren eine Verdopplung jedes Jahr von der Datenmenge. Ja, das ist also eine riesen Datenmenge, die bei vielen Wissenschaften gesammelt wurde. Natürlich gibt es auch Probleme, wie man die dann auswertet und so. Da gibt es dann ganz neue Disziplinen, die das alles machen. Naja, ein Beispiel noch hier, das ARO-Programm, das ist für Ozeanographie, da hatte ich auch ein Beispiel noch gelistet. Da gibt es heute über 3000 Treibbojen in den Weltmeeren und die gehen alle. Die messen Salzgehalt und Temperatur und gehen dann runter 2 Kilometer und messen das da auch und gehen wieder hoch und schicken das über Satellit irgendwo hin. Also riesig viele Daten. Okay, wie viel habe ich denn so? Okay. Datenmenge ist eigentlich nicht so wichtig. Also Vielfalt ist wichtiger, ja. Vielfalt der Evidenz ist wichtiger für Bestätigung als einfach nur immer viele Daten. Bei den Beispielen davor, die hatten auch schon eine gewisse Vielfalt. Aber jetzt gucke ich also explizit auf Vielfalt. Und da haben wir jetzt zwei Beispiele. Also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es noch Lichtmikroskope und heute gibt es eben viele Arten von Lichtmikroskopen und viele Arten von Elektronenmikroskopen und so weiter. Akustisch Röntgen. Und so ähnlich für die Astronomie, ja. Lichtteleskope vor dem Zweiten Weltkrieg noch Lichtteleskope. Heute das ganze elektromagnetische Spektrum. Und Neutrinos, Supernovae und Ionen und so weiter. Also, und eben, Vielfalt von Evidenz bedeutet viele verschiedene epistemische Zugänge zu derselben, zum selben Phänomenen. Also, ich habe hier ein Beispiel aus der Astronomie. X-Sterne sind die unsere Sonne. So, letzter Indikator, Präzision der Daten. Klar, dass auch die Instrumente ständig besser wurden, ja, also ständig neue Instrumente, ständig bessere zum Messen. Da gibt es auch oft große Sprünge. Da Da mache ich mal nur ein Beispiel. Also einfach nur Zeitmessung, die besten Uhren. Da gab es in den letzten 50, 60 Jahren einen Zuwachs der Präzision alle 10 Jahre um eine Dezimalstelle. Messgenauigkeit. Alle 10 Jahre eine Dezimalstelle im Durchschnitt und das ist auch exponentielles Wachstum. Ja, so ein riesiges, also ein fantastisches Wachstum. So, das waren die Indikatoren. Und jetzt kommt die letzte Folie. Die Hauptthese war, dass unsere gegenwärtig besten Theorien einen höheren Erfolg genießen als alle alten Theorien. Und naja, nochmal um das Argument zu sagen, also, das ist grob gesagt eben ein Schluss von den Indikatoren, wie die anwuchsen, ja, von niedrig zu hoch, zu den Glauben, zu den Erfolgsgraden. Also früher niedrig und heute hoch. Für die besten Theorien. Das ist auf allgemeiner Ebene dieser Schluss dann, aber ich habe ja auch viele konkrete Beispiele gebracht. So, und wie kommen wir jetzt zu den widerlegten? Das ist derselbe Satz wie oben, bloß hier alt durch widerlegt ersetzt. Also unsere gegenwärtig besten sind viel besser als die widerlegten. Und da ist das Argument, hat zwei Teile. Die widerlegten in der Literatur, haben wir ja gesehen, sind alle alt. Ja? Dann gilt also die Hauptthese. Und dann ist die Frage, wie ist in den letzten Jahrzehnten, gibt es da widerlegte Theorien mit sehr hohem Erfolg? Und ja, da muss man dann eben einzelfallweise gucken. Also ich habe natürlich versucht, da Beispiele oder Kandidaten zu sammeln und habe aber bis jetzt kein Beispiel gesehen. Ja. Und dann kann ich da eben sagen, also die Beweislast ist dann antirelevant. So. Und dann ist eben klar, wie der Realismus modifiziert werden kann, zu einer relativ präzisiven Form von Realismus, nämlich zu dem Schluss von sehr hohem Erfolgsgrad zur Wahrheit. Und dafür gibt es dann keine Gegenbeispiele mehr aufgrund der These. Gut, Dankeschön.